Herzlich willkommen zu meinem Podcast Stronger Than You. In der heutigen Episode Teil 3 des Real Talks unseres neuen Formats mit Markus Beuter. Es bleibt spannend. Viel Spaß. Herzlich willkommen zurück auch zum Real Talk mit Markus Beuter. Nach technischen Problemen in der vergangenen Woche und einem Irrsinnstelefonat, was ich zu führen hatte, endlich wieder unsere Aufnahme. Markus, sei gegrüßt, schön, dass du wieder dabei bist.
Ja, hallo, es ist die launige Mittwochsendung mit Olaf und mir, ja, mit den Besten der 70er, 80er und den Besten von heute.
Ja, ja, also das, was uns einfällt, das, was kommt, gell. Ja, Markus, ich steige auch aufgrund von verschiedenen Nachfragen unserer Hörerinnen und Hörer nochmal in das Thema Equipment ein. Wir hatten uns ja sehr, sehr breit über das Thema Bandagen ausgelassen. Wir hatten über das Thema Gürtel gesprochen und nicht Bandagen, sondern Zughilfen, korrigiere. Das, genau. Und jetzt wäre noch die Frage zu klären dort, wann und inwieweit Bandagen. Aber bevor wir das machen, ein Thema, was sich sicherlich im Bereich Equipment sehr schnell abhandeln lässt. Powerlifting, Weightlifting, Schuhe, ja oder nein? Und wenn ja, warum? Und wenn nein, warum nicht?
Ich sag ja. Also bei den Schuhen, du sprichst sicherlich auf die, also ja, ursprünglich fürs olympische Gewichtheben konzipierten Schuhe, die ja immer so eine, diese Erhöhung, dieser Fersenkeil, man spricht da von der sogenannten Fersensprengung. Das ist meistens aus einem unnachgiebigen Material eine Erhöhung deiner Ferse, die irgendwo so zwischen 12 und 25 Millimeter liegt. Also gibt's auch nochmal verschiedene Abstufungen. Ohne da jetzt ins Detail zu gehen, ich sag ganz klar ja dazu. Vorrangig natürlich fürs Kniebeugen gedacht. Grundsätzlich schon mal, es sind einfach stabilere Schuhe wie hier deine Nike Freeze oder was auch immer. Der Schuh ist einfach sehr verbindungssteif, er gibt nicht nach. Es ist eine feste Basis für eine schwere Kniebeuge. Und den meisten Leuten kommt diese erhöhte Ferse auch immer ein bisschen entgegen, um die Tiefe besser zu treffen. Soll einfach nur heißen, wenn du ein bisschen eine eingeschränkte Knöchelmobilität hast unten im Sprunggelenk, hilft dir einfach diese leichte Erhöhung. Also, man kann sich's vorstellen, als würde man mit flachen Schuhen auf so eine 2,5 Zentimeter Handelscheibe draufstehen. Nur, dass es halt dieses Mal nicht so fahrlässig ist. Ne? Es ist einfacher, das ist dein Schuh und der übernimmt diese Arbeit. Ich kann es einfach nur empfehlen. Soll jeder mal damit arbeiten. Es gibt auch noch gemilderte Modelle, wie gesagt, die ein bisschen flacher sind. Da gibt's von Adidas gibt's zwei verschiedene Modelle. Da muss man schauen. Kommt auch ein bisschen auf deinen Kniebeugestyle an. Also ich sag mal, je breiter du stehst und je weniger es für dich relevant ist, unter parallel zu kommen, was ja eigentlich für die meisten nicht der Fall ist. Jeder versucht ja mindestens auf parallel und tiefer zu kommen. Je breiter du da stehst, umso mehr kommt dir der Schuh da entgegen. Also
Markus Rühl sagt doch, ich bin mit ausgelatschten Turnschuhe in das Studio gegangen, habe 250 gebeugt. Ja.
Das ist richtig, die hat er auch gebeugt. Und für einen Bodybuilder muss ich einfach ganz arrogant sagen, da spielt der technische Aspekt nicht so eine Rolle. Und auch ein Markus Rühl hätte einen schöneren und sichereren Stand gehabt und dadurch vielleicht auch seine Verschleißrate ein bisschen minimieren können, hätte er nicht seine ausgelatschten Victory von Deichmann angehabt, sondern so hätte er wirklich sich um Gewichtheberschuhe bemüht. Ja, würde ich sagen, da hätte er trotzdem was davon gehabt.
Ja. Also ich kann das, was du jetzt gesagt hast, nur bestätigen. Ich bin vor circa einem Jahr auf Weightlifting-Shoes umgestiegen. Für mich haben die sich absolut bewährt. Ich habe sie sehr vielen meiner Kundinnen und Kunden, Klienten empfohlen. Auch die Athleten, die bei mir trainieren, haben sie fast alle. Unter anderem hier unsere liebe Marion, die den Podcast Stronger Than You schneidet. Allein die hat gesagt, und die trainiert schon viele Jahre auch mit mir, diese Teile sind ein echter Game Changer. Und ich kann das nur bestätigen bei mir. Alles, was du sagst, gebe ich dir recht. Ja, Also mit dieser leichten Erhöhung und alle anderen Sachen. Aber das Wichtigste für mich ist, ich stehe unglaublich stabil in den Dingern, bei allem, was ich mache im Studio. Deswegen trage ich sie in jedem Training. Ich mache sogar meine Ausfallschritte damit. Ich finde sie besser in der Beinpresse. Ich habe das Gefühl, dass beim normalen Kreuzheben und auch beim Hexbar-Kreuzheben sie auch deutliche Vorteile haben, weil wenn man mal seine Füße ein bisschen beobachtet und alles mal etwas genauer analysiert, stellt man ja fest, dass man sich ja reinkrallt in den Boden, ja, der Schuhe oder wenn man barfuß trainiert, in den Boden an sich mit seinen Zehen. So hat uns Mutter Natur eingerichtet. Und die Schuhe richten das wieder gerade. Und selbst Beckenschiefstände können die bis zu einem gewissen Maß durch diesen sicheren Stand, weil der Fuß nicht schwimmt und damit der Rest des Unterkörpers auch nicht ausgleichen. Und insofern kann ich dir da nur hundertprozentig beipflichten, auch aus meiner Trainingserfahrung erst sehr spät da drauf gekommen. Und Frage an dich, weil das kam auch, was dürfen denn solche Weightlifting-Shoes kosten, Markus?
Da müsste man immer ein bisschen die Style Police im Hinterkopf berücksichtigen, ne? Also es ist ja schon auch ein Statussymbol geworden, weil das ist das Piece of Equipment, das du am Körper trägst, für das du am meisten Geld ausgeben kannst. Wenn man jetzt mal so einen ganz teuren Gürtel mal außen vor lässt, weil ich sag mal, Schuhe muss jeder tragen. Und klar, ich kann also die Topmodelle von Nike kosten über 200 Euro. Ich behaupte auch, sie sind ihr Geld wert. Aber die Kosten, ja, das ist tatsächlich einfach so. Wer sagt, ich möchte die Funktion, aber der Up-to-Date-Faktor, der ist mir jetzt nicht so wichtig. Der schaut halt einfach, dass er eins der letzten oder vorletzten Modelle verwendet. Also die Auslaufmodelle von Adidas, die meistens auch immer noch vollständig zu haben sind, die Powerlift oder so, oder die Power Perfect, die gibt's dann meistens auch immer so im Bereich noch von 130, 150 irgendwo zu haben. Aber es stimmt schon, diese Schuhe, die werden jetzt nicht in wahnsinnig großen Margen produziert. Folglich sind die dementsprechend teuer, das ist kein Massenprodukt. Und das sind halt auch manche Modellreihen dann einfach irgendwann mal ausverkauft. Kommt auch immer ein bisschen drauf an, ne? Hast du Schuhgröße 47,5 oder wie ich 42, 43, da kriegst du dann eher noch was her, dass die gängigeren Größen sind. Aber ja, es ist schon, also die sind dann schon im dreistelligen Bereich, sind die dann schon unterwegs. Aber hey, ich muss dazu sagen, ich habe meine Adidas, die habe ich jetzt schon seit gut 10 Jahren. Und wenn du mit denen anständig umgehst, also die jetzt nicht noch meinst, du musst die dann auch noch auf der Straße irgendwo tragen oder musst da noch irgendwie sonst noch Sachen machen, die dann einfach die Sohle abtragen, dann hast du die auch wirklich ewig. Also die gehen eigentlich, wenn man sie zweckgemäß verwendet, gehen die auch nicht kaputt. Ja, ein bisschen Pflege, bisschen gucken, dass sie nicht spröde werden. Und im schlimmsten Fall lässt du dir unten noch vielleicht die Sohle nochmal von einem Schuster nochmal neu besohlen, wenn da ein bisschen Abrieb da ist. Aber sonst, wo trägst du die ab? Im Gym trägst du die Schuhe nicht ab.
Nie im Leben. Also wenn du kein Lauftraining damit machst, brauchst du auch keine Sohle, keine neue.
Was sich
Ja, du
automatisch
könntest,
verbietet, ne? Das merkst du
ja.
sofort, sobald du die Dinge anhast. Wenn du da ein-, zweimal im Jogger über den Hof rennen würdest, da brichst du dir die Beine. Der Schuh, der gibt nicht nach, der kann auch nicht Ferse abrollen, das kann der nicht.
Nee. Und das ist zum Beispiel ein entscheidender Vorteil, wenn man Ausfallschritte macht, ja, mit den Dingern. Da du nicht abrollen kannst, ja, über den Mittelfuß auch oder vorn, hast du gar keine Möglichkeit, als mit der Ferse zuerst aufzusetzen. Ja, und dadurch sind die Ausfallschritte mit Kurzhanteln beispielsweise viel effektiver. Mit der Langhantel sowieso, wenn du die im Gehen machst, ja, wie sie eigentlich auch wirklich sein sollten, so im Ronnie Coleman-Style über den Parkplatz. Und da wären die schon tatsächlich auch ihren Zweck erfüllen und zu dem, was du sagst, was sie kosten dürfen, der Style-Faktor noch, ich kann sagen, wem die Farbe egal ist, der kriegt, wem sie wirklich egal ist, der kriegt ein paar sehr gute Adidas Weightlifting-Shoes bei einem der ganz großen Versandhäuser, das mit A anfängt und Mazon endet. Und wird da auf jeden Fall mit Bezahlung sogar im zweistelligen Bereich mehr als zufrieden sein. Weil wenn man so eine Farbe nimmt wie grün, grau, die keiner hat, ja, dann sind die natürlich entsprechend preisgünstig. Will ich schwarz haben, dann wird es mit Adidas auch kompliziert. Also, das ist eine Anschaffung, die sich lohnt. Es gibt, habe ich gesehen, einen neuen Hersteller, der sich ausschließlich auf diesen Bereich spezialisiert hat und sehr schöne Schuhe herstellt. Ich habe jetzt den Namen vergessen, muss mal gucken, irgendwas mit
Meinst du aber
L.
nicht Sa mit L, nicht Sabo, okay, mit
Ja.
L, rein mit
Nee,
L.
Sapo nicht. Die Sapo sind schon relativ teuer auch. Ja.
Das stimmt, die haben ja letztendlich
Und
auch nur zwei Modelle, die haben Kreuzhebeschuhe und Kniebeugeschuhe, ne?
ja. Und da gibt's welche, die mit L fängt das an und die stellen nur schwarze her und da kostet das paar 80 Euro. Super gute Schuhe. Muss ich echt sagen. Ich reiche das mal nach im Podcast oder wir schreiben es in die Episodenbeschreibung mit rein. Und das ist ein Punkt. Ich glaube, Markus, auf was wir hier noch eingehen sollten, wenn es um die Powerlifting-Weightlifting-Shoes geht, ist der Faktor Größe. Das ist auch wichtig, dass man die entsprechend wählt. Ich habe hier, ähnlich wie du, habe ich die 42, wähle aber hier 42 2 Drittel, weil ein bisschen Spielraum zum Rutschen muss sein, weil die Schuhe sitzen im Fußbett per se sehr eng. Und
Ja,
deswegen
das
sollte man
stimmt.
nach vorn rutschen können. Ja, die sollen sehr eng sitzen, muss dazu gesagt werden. Ja.
Ja,
Ja.
also man darf natürlich auch nicht den Komfort von einem Laufschuh oder von einem Freizeitsneaker erwarten. Also dafür ist das wirklich nicht gemacht. Also der Fuß hat keinerlei dämpfenden Eigenschaften. Die sind von der Anatomie her sind die schon relativ tight geschnitten, wer jetzt einen hohen Fußrücken hat, der kann das dann über die Schnürung noch anpassen. In der Regel haben die auch immer mindestens ein bis zwei Klettverschlüsse, um dann da noch mehr Stabilität mit reinzubringen. Wer jetzt einen sehr breiten Fuß hat, also zum Beispiel gerade Adidas, die laufen nach vorne hin relativ schmal zu. Wer dann nach vorne einen recht breiten Fuß hat, der muss da mal ein bisschen rumspielen. Aber wenn man die Schuhe auf den Herstellerseiten sich mal anschaut, auch wenn man sie dort vielleicht gar nicht bestellt, aber sich von der Information her da mal kundig macht, das sind meistens auch immer noch Tipps hinterlegt, was man jetzt berücksichtigen möchte. Also da schreibt der Nike auch, wenn du sonst normalerweise Nikes mit 44,5 kaufst, dann kaufst du bitte hier die Gewichtheberschuhe in 42,5, gehst du eine Nummer runter oder so. Ne? Da gibt's dann immer noch individuelle Hinweise. Ja, und am liebsten dann vielleicht ja auch nicht zu eng, weil also ich habe dann lieber ein dickeres Pärchen Socken in den Schuhen an, auch rein und dann einfach noch so ein bisschen das Scheuern zu minimieren. Aber wenn der Schuh dann halt zu eng ist und du schon mit so ganz dünnen Söckchen reingehst und der fühlt sich immer noch ein bisschen arg eng an, ist es kein schönes Gefühl. Wenn man jetzt einen kauft, der mit Leder hergestellt ist, größtenteils, die geben mit der Zeit auch noch ein bisschen nach. Aber ja, es ist nicht so wahnsinnig sperrig. Das einzig Dumme ist halt, du kannst jetzt nicht in Einzelhandel gehen und sie dort in der Regel anprobieren. Das gibt's meistens nicht die Möglichkeit. Also zumindest nicht bei uns. Also ich wüsste nicht, wo ich jetzt in Stuttgart in den Einzelhandel gehen könnte, um das dort irgendwie mal anzutesten. Das musst du dann halt übers Bestellen machen. Im schlimmsten Fall schickst du halt zurück.
Also klares Ja für dieses Equipment. Jetzt waren wir bei Gürtel, Zughilfen und den Schuhen. Jetzt kommen wir mal zu dem Thema Bandagen. Das ist ja nun auch relativ breit gefächert.
Das
Ähm,
stimmt.
ich, ich zähle mal auf, was ich aus meiner Erfahrung weiß. Ich kann Handgelenksbandagen verwenden. Ich kann Kniebandagen verwenden. Ich persönlich verwende Ellenbogenbandagen fürs Bankdrücken. Und ab und an, wenn ich sehr schwer hebe, auch beim Kreuzheben. Und wenden wir uns mal diesem Thema Kniebandagen zu, Markus, und dann vielleicht auch zu den anderen Bereichen, dass du da auch mal nahtlos übergehst und sagst, was du empfiehlst und wie deine Erfahrungen in diesem Bereich sind.
Wollen wir vielleicht die Handgelenksbandagen voranstellen? Weil ich finde, die haben so einen
Gerne.
Allgemeingültigkeitsanspruch,
Gerne.
dass jetzt nicht nur aufs Powerlifting irgendwie festgelegt ist. Also bei den Handgelenksbandagen muss ich sagen, das ist so mit das einzige Piece of Equipment, wo der Support, dass du in der Lage bist, mehr Gewicht zu drücken oder höhere Gewichte zu drücken und eine Reduzierung des Verschleißes oder eines Verletzungsrisikos mit einhergeht. Also das leisten die beide. Das ist im Vergleich zu allen anderen Sachen, ist das so ein bisschen so, das können beides die Handgelenksbandagen. Du bist in der Lage dazu beim Bankdrücken, wenn du einen dementsprechenden Griff wählst, jetzt sagen wir mal so wie ich greife maximal breit. Das heißt, dieser innere Ring an diesen Gewichtheberstangen, die sind 81 cm auseinander. Das heißt, mein Zeigefinger und mein Daumen müssen irgendwie noch diesen Ring umschließen. Also man kann sich's vorstellen, die Arme sind sehr weit auseinander. Das gibt einen sehr, sehr spitzen Winkel zwischen meinem Handgelenk, meiner Hand und meinem Unterarm. Und da supporten mir dann die Handgelenksbandagen dann schon ein bisschen einfach die Auflage. Und ich bin da dazu in der Lage, mit höheren Gewichten zu arbeiten. Also ich sage jetzt mal so ab 100, 120 Kilo ist das ein bisschen, das muss man dann schon ein bisschen aushalten. Das fühlt sich dann nicht mehr so angenehm an und spätestens ab da nehme ich die dann auch fürs Training, weil es mir dann halt einfach ein bisschen, Sicherheit, also ich sag mal, wenn dir die Stange aus der Hand fallen würde, dann liegt das nicht in deinen Handgelenksbandagen, dann hast du einfach die Technik nicht verstanden. Aber da ist einfach noch ein bisschen die Sicherung da. Es sorgt einfach dafür, dass Sehnen und Bänder in dem Bereich doch noch ein bisschen unterstützt werden. Also von dem her absolut grünes Licht. Aber muss ich auch oft fragen, brauche ich es überhaupt? Weil ist ja immer noch auch so ein bisschen dieses Mindset, viel hilft viel. Ne? Also wenn es schon ohne Handgelenksbandagen ganz gut läuft, ja, vielleicht könnte es dann nochmal für 10 Kilo mehr besser laufen, wenn ich sie verwende. Ist nicht unbedingt der Fall. Wenn du beim Bankdrücken nur moderat breit greifst oder beim Überkopfdrücken oder so, dann wirst du abgesehen von einem subjektiven Gefühl, dass es sich vielleicht schöner anfühlt, wirst du dadurch jetzt nicht mehr Leistung bewältigen können. Das ist eigentlich dann eher eine Kopfsache. Und da musst du halt überlegen, ja, nutze ich es da dafür? Weil es ist schon ein Gefummel. Also diese Dinger sind zwischen, die kürzesten Versionen sind 30 cm, die längsten gehen hoch bis 75 cm. Und das ist schon auch ein bisschen ein Handling. Also das musst du ja auch wissen, wie du das dann richtig um die Handgelenke rumschnürst. Und wenn du das dann bei jedem Satz an deinem Push-Tag irgendwie für alle Drückbewegungen machen möchtest, ja, da bist du die meiste Zeit mit Bandagenwickeln beschäftigt. Und dann mal die Frage, hey, in der Range von 5 bis 12 Wiederholungen, brauche ich das da wirklich?
Ja, also ich persönlich halte von Handgelenksbandagen nicht viel. Ich hatte mit denen mal eine Zeit lang trainiert, glaube so vor 20 Jahren, aber da war es eher der Faktor, weil sie einfach gut aussahen, fand ich so. Und ich fühle
da wirkt man ernsthafter. Besser,
je wenig, ja, genau. Ich fühl mich da eigentlich auch besser, je weniger ich dran habe, weil mir tun die Handgelenke nicht weh. Die sind geschult, sie sind stabil, auch durch meine Griffart. Ich greife nun mal nach dem Kamikaze-Griff, da bin ich stabiler in dem Bereich. Und die haben mir auch noch keine Probleme gemacht. Ich weiß auch nicht, ob sie mir wirklich beim Drücken effektiv was bringen. Das sehe ich mit Ellenbogenbandagen schon ein bisschen anders. Ja. Also wenn ich
Ganz kurz noch zu den Handgelenksbandagen. Ich habe gerade von den verschiedenen Längen berichtet. Meistens, also das ist so ein grundlegender Fehler, den ich auch noch deutlichst beobachten konnte, als ich noch in einem Public Gym trainiert habe. Meistens werden kürzere Bandagen gewählt, weil man einfach denkt, naja, so 30 cm Bandage ist ein bisschen einfacher, ums Handgelenk zu wickeln. Bringt aber dann wieder das Risiko mit sich, dass man sie, um einen richtigen Support zu haben, viel härter anziehen muss, was einem natürlich wieder die Durchblutung in der Hand nicht so richtig gut gewährleistet. Das ist dann problematisch. Lieber mehr Material nehmen, das ich nicht so hart anziehen muss, um eine dementsprechende Unterstützung zu haben und dadurch auch ein bisschen noch das Gefühl in der Hand drin zu lassen, weil letztendlich, was willst du? Du willst es ja nicht warm ums Handgelenk haben, den Job machen die ja nicht. Ja, die sollen ja eine Kompression erzeugen und das machst du entweder über viel Material, was du drumherum wickelst, oder indem du das sehr hart anziehst. Und das sehr harte Anziehen, das ist dann einfach wirklich damit verbunden, dass dann einfach dein Griff taub wird, mehr oder weniger. Also du hast dann echt kein Gefühl mehr in den Händen und das ist nicht das, was man möchte.
Ja, also das wichtig, danke dir. Hab zum Beispiel auch eine Sache, die ich nie gewusst habe, weil ich nutze es nicht. Aber dieses Thema ist einfach auch immer wieder gefragt. Die Frage stellt sich auch, weil wir ja Zuhörerinnen und Zuhörer aus dem Powerlifting-Bereich haben und da machen die schon einfach Sinn auch. Ne? Ja, die Ellenbogenbandage hatte ich gesagt. Ich greife da nicht jetzt auf eine möglicherweise klassische Variante zurück, sondern auf Elbow Sleeves mit
Leichten,
richtig, mit einer leichten Kompression. Sie sind dick, Wenn sie drüber sind, sitzen sie ordentlich, aber nicht zu fest. Die habe ich aus einer Ellenbogenverletzung heraus mir besorgt. Und zwar habe ich festgestellt, dass mir bei schwerem French Press immer der linke Ellenbogen schmerzt. Dann dachte ich mir, okay, jetzt probierst du mal die Dinger. Habe sie dann beim Bankdrücken genommen und da merke ich zum Beispiel eine deutliche Verbesserung, dass ich mich dabei deutlich kompakter fühle. Der Ellenbogen ist auch schön warm. Durch die leichte, das ist keine schwere, aber durch die leichte Kompression, die ich dort habe, ist auch eine gewisse Stabilität da. Auch wenn der Ellenbogen an sich das härteste Knochensegment im Körper ist, ist trotzdem das Gelenk an sich das anfälligste mit. Ja, der schmerzt auch mal, gerade bei vielen Übungen, wo gedrückt wird, über Kopf. Für die Schulter oder beim Bankdrücken, auch bei vielen schweren Trizepsübungen. Und das wiederum macht für mich auch im Bodybuilding, Schrägstrich Powerbuilding Style sehr viel mehr Sinn zu verwenden.
Ich würde dir freiweg zustimmen. Also die haben wirklich nur die Aufgabe, eine milde Kompression zu erzeugen, was ja auch teilweise dann auch in Studien belegt ist, dass so eine leichte Kompression auch, kann man sogar in der Nachbelastungsphase noch anlassen, die dann noch ein bisschen diesen Abtransport von Stoffwechselnebenprodukten einfach, die dann noch in dem trainierten Bereich sind, ein bisschen besser abtransportieren soll, die Regeneration ein bisschen beschleunigen. Ja, ist so ein nice to know Umstand. Aber der Schönste ist wirklich, was du sagst, es ist warm. Dein Ellenbogen fühlt sich dadurch ein bisschen geschmeidiger an. Und ja, wie du sagst, gerade solche Sachen wie gerade bei French Press, weil im Kraftsport, da hat man ja eher das Problem von einem Golferarm und nicht von einem Tennisarm. Also es ist ja meistens immer die zum Körper her gewandte Innenseite des Ellenbogens, die Probleme verursacht und nicht die Außenseite. Und ja, da kann das einfach noch so einen schönen Effekt mit sich bringen. Ja. Wo es natürlich nicht wirklich gut funktioniert, ist, wenn man jetzt Arme direkt trainiert, wo man eine möglichst große Range haben möchte. Also das hatte ich dann auch schon. Ich hatte dann ganz dünne Neopren-Sleeves. Und wenn du den Arm natürlich maximal beugen möchtest, ja, für eine Trizeps-Extension oder für Curls, ja, da bist du dann fast ein bisschen eingeschränkt. Also das heißt, du willst den Arm zumachen und dann liegt dir da ja eigentlich fast die Bandage dazwischen. Aber für die ganzen Drückbewegungen, wo der Winkel ja auch nicht so wahnsinnig spitz ist im Ellenbogen, da ist das eine schöne Sache, absolut funktioniert.
Ja, ich, wie gesagt, mag die gern, seitdem nie wieder Probleme mit den Ellenbogengelenken gehabt. Ich habe eher jetzt aktuell, bin ich in Thüringen bei meiner Mutter, trainiere da im Studio, ich habe sie nicht dabei und da reduziere ich tatsächlich mein Arbeitsgewicht auch etwas, weil da habe ich einfach die Sorge, dass das eventuell mit den Schmerzen wieder losgeht. Aber hier kann ich natürlich auch anders trainieren. Kleines Gimmick da noch, ich verwende sie auch bei den ganz schweren Sätzen beim Heben, weil ich mich auch da besser und stabiler fühle, habe das tatsächlich das Gefühl, dass diese extreme Zugwirkung, die dabei auf die Ellenbogengelenke eben durch die Gravitation wirkt, nicht so extrem die Gelenke wiederum beansprucht. Weiß ich nicht, ob das nur so eine individuelle Empfindung ist, aber ich denke, das wird man sicherlich jeder für sich auch spüren. Ja.
Ich finde es auch gar nicht so schlimm, wenn man Dinge macht, wo man, da muss es jetzt nicht dafür irgendeinen sportwissenschaftlichen Beleg dafür geben. Hey Mann, wenn sich's gut anfühlt, es keine wahnsinnige Investition ist und es nicht zu Lasten von irgendwelchen anderen Faktoren wie Sicherheit oder praktische Umsetzung oder so geht. Hey Mann, dann mach's einfach. Also wenn sich's jetzt für dich gut anfühlt, ohne dass wir, also da könnten wir uns jetzt in die Literatur zurückziehen und erstmal gucken, ja, ist das überhaupt dadurch evidenzmäßig abgedeckt, ob das so funktionieren könnte, wenn nicht, ja Olaf, dann ist es nur psychosomatisch, dann hast du dir das nur eingebildet. Also kannst du es auch weglassen. Nee, wenn es für dich funktioniert, wenn das dir ein gutes Gefühl gibt und deinen Ablauf verbessert, ja, mach's doch einfach,
Ist
natürlich.
es
Ja,
verbesserten Ablauf bei den ganz schweren Sätzen, ist beim Bankdrücken auch so, ist ein Ritual. Das Einzige, was man bei den Sleeves tatsächlich sagen muss, die eine leichte Kompression besitzen, die muss man dementsprechend natürlich auch mit Spannung drüber ziehen und wenn es warm ist, richtig, und man schwitzt und auf Pump kommt, es geht nicht. Es geht nicht mehr. Drauflassen kann man sie auch nicht. Auch ein
Nein.
Problem, ja, weil dann wird die Durchblutung, ja, weil dann wird die Durchblutung gestört. Also das ist ein ganz, wie ein paar Tage im Juni und Juli, und man viel schwitzt, dann hat man ein Problem damit. Ja.
Absolut, und da bringt es auch nichts, wenn du dir die Unterarme rasierst, ne? Das bringt überhaupt nichts. Also das Einzige, was da ganz gut funktioniert, ist, wenn man sich ein dünnes Sport-Longsleeve anzieht aus irgendeinem Funktionsmaterial, dann kann man die da richtig schön drüber gleiten lassen. Aber das stimmt schon, wenn unter Neopren, wenn da die Haut leicht angeschwitzt ist, das kannst du vergessen. Die mehr textilbasierten Sleeves, also die im Prinzip, sage ich mal, ein bisschen mehr sind wie eine harte Socke, mit denen ist das kein Problem, aber die haben natürlich auch nicht, die bringen natürlich auch nicht den ganzen Support so gut mit wie diese Neoprenteile. Ja. Was die automatisch mitkontrollieren, das könnte ich mir vorstellen, ist bei dir beim Heben dadurch vielleicht gewährleistet. Du bist manchmal dir nicht immer drüber im Klaren, dass ob deine Arme beim Heben hundertprozentig gestreckt sind im Gelenk oder ob da ein leichter Winkel manchmal noch drin ist. Wenn dem nicht so wäre, dann würden die ganzen Bizepsabrisse beim Heben würden nicht so aufpoppen teilweise, weil man denkt, naja, ich habe den Arm doch gestreckt gehabt. Nee, da war noch ein leichter Winkel drin, das merkst du gar nicht. Und in dem Moment, wo du eine Neoprenbandage um die Ellenbogen hast, würdest du 1 Zentimeter Abweichung im Gelenk würdest du sofort sehen, weil da sofort eine Delle drin ist und die hilft dir ein bisschen zu spüren, ob dein Arm perfekt gerade gestreckt ist, um somit fürs Heben auch möglichst risikofrei schwer heben zu können, ohne dass deine Bizepssehne Gefahr läuft, überstrapaziert zu werden.
Ja, also deswegen wahrscheinlich auch dieses gute Gefühl, was ich dabei habe. Ja, jetzt kommen wir mal für mich zu dem Bereich, der noch mal sehr interessant wird, weil ich da wenig weiß. Und das ist die klassische Kniebandage, die Kniegelenksbandage. Also das Einzige, was ich in dem Bereich verwendet habe und hin und wieder auch noch verwende, sind Sleeves, aber die haben keine Kompression, sind zwar auch aus Neopren, die Kompression von den Teilen ist bei mir so schwach, dass wenn ich sie nicht richtig hochziehe, sie rutschen. Ich habe mit denen trotzdem bei langen Beineinheiten, bei denen speziell solche Sachen wie Ausfallschritte mit drin sind und viele Sätze in der Beinpresse, das Gefühl, dass sie mir das Knie gut durchwärmen und gut auch bewegen lassen. Ja, dieser wärmende Effekt ist nicht von der Hand zu weisen, weil unter den Dingern schwitze ich wie der Teufel, auch wenn Winter ist. Und auch die Geruchsbelästigung steigt dann, weil die natürlich auch mit Neopren in Verbindung was produzieren, was Mutter Natur natürlich nicht will. Und das ist ja sofort so säurefäulnishaltiges. Also deswegen müssen die Dinger auch regelmäßig gewaschen werden. Aber das ist ja nicht die eigentliche Aufgabe, die Kniebandagen erfüllen sollen, sondern da gibt es ja ganz andere Ausführungen und ganz andere Varianten, auch zu einem ganz anderen Zweck, Markus.
Absolut. Also wenn wir jetzt noch mal bei den auch die Art von Equipment, die man jetzt beim Raw Powerlifting auch verwenden darf, also die sind maximal, ich glaube maximal haben die eine 30er Länge und sind bis zu 7 mm stark aus Neopren. Und ich sag mal den Support in der Leistung, den man sich dadurch noch ein bisschen sichern kann. Also wenn man jetzt, sage ich mal, wirklich Wettkampf-Powerlifter ist und möchte, dass einem die Sleeves da noch ein paar Kilo vielleicht unten aus dem Loch, wenn man aus der Beuge wieder hochgeht, noch ein bisschen rausholen, dann kauft man die sich eine Nummer zu klein. Und dann hat man wirklich Arbeit, die anzuziehen. Also gerade über so eine stoppelige Haut, die am Schwitzen ist, da hast du wirklich Schwierigkeiten, die hochzuziehen. Ich habe normalerweise immer eine Lauf-Tight irgendwie drunter, dass das mir einfach ein bisschen leichter drüber rutscht. Die bringen da tatsächlich unten raus noch ein bisschen Gewichtssupport, weil, kann man sich vorstellen, wenn 7 mm Neopren in der Kniekehle, ja, also die Rückseite deines Gelenkes, wenn sich dort Material knautscht, wenn du auf unter 90 Grad Beugewinkel gehst, dann hast du da dann hast du dann einen gespannte Federeffekt. Ne? Das drückt sich zusammen und das Material, das speichert elastische Energie, Bewegungsenergie und die drückt es dann auch wieder auseinander. Da hast du dadurch einen kleinen Vorteil. Ne? Nicht umsonst wird es dann an Wettkämpfen auch dafür verwendet. Ja? Das Reglement sagt, solange der Heber die Stulpen sich mit seinen eigenen Händen anziehen kann und jetzt dann nicht von zwei Gorillas reingepresst werden muss, ist das auch völlig regelkonform, ist in Ordnung. Für den normalen Trainingsgebrauch, wie du sagst, ja, die haben ein bisschen eine wärmende Funktion, es hat irgendwie das Knie läuft ein bisschen geschmeidiger. Und was bei vielen, glaube ich, auch wirklich noch hilft, entschuldige den langen Monolog, aber ist wirklich auch das Gefühl zu wissen in der Bewegung, wo ist gerade mein Knie? Also sprich, wenn du jetzt dich nicht immer auf den Spiegel verlassen möchtest, was ich auch nicht immer jedem empfehlen würde, weil dadurch geht deine Selbstwahrnehmung auch völlig verloren, ist wirklich diese Propriorezeption. Also ich spüre, wo ist mein Knie, in welchem Winkel befindet sich gerade mein Knie, ohne dass ich es sehen muss. Ja. Und da gibt einfach dieses Material dir so ein bisschen so ein Feedback einfach. Ja, das ist eine taktile Sache. Da entsteht so eine leichte Reibung zwischen deiner Haut und dem Material und das gibt dir ein Gefühl, aha, hier befindet sich gerade mein Knie, die Bewegung fühlt sich gut an, sorgt bei manchen Leuten auch dafür, dass die Symmetrie, also dass beide Knie auch die gleiche Bewegung machen, nicht das eine driftet nach außen, das eine driftet nach innen, kann das ein bisschen mehr Sicherheit. Ja, kann das noch ein bisschen mehr Sicherheit geben. Das sind zwar Kleinigkeiten, aber wir wissen es auch, am Ende machen dann viele Kleinigkeiten dann auch irgendwie doch mal 20% aus. Warum denn nicht? Aber es ist halt am Ende auch nur Equipment. Also wenn du es dann mal nicht mitgenommen hast, dann hoffe ich, dass du geistig nicht so davon abhängig bist, dass du sagst, oh Gott, ich kann jetzt heute nicht Beine trainieren, ich habe meine Sleeves zu Hause vergessen. Dass du da so eine Art Krücke entwickelst, ne? So eine Art Abhängigkeit davon, oha, wenn ich nicht den Gürtel, die Sleeves und das dabei habe, ja, dann wird's heute auch nichts. Also es ist einfach nur unterstützend, aber es ist nicht der Selbstzweck.
Ja, ja, und die werden auch das Training nicht ersetzen, ja, das muss man auch sagen. Nein, absolut. Dann haben wir in dem Bereich nun das Highlight, was, sag ich mal, für viele, auch für Bodybuilder, natürlich nochmal das Ganze im Training verändern kann. Und das ist die Wickelbandage fürs Knie. Ich habe keine Ahnung, keine Erfahrung selber damit, habe mich damit nicht beschäftigt. Ich weiß, sie bringt etwas, aber das ist jetzt so ein Bereich, wo ich gesagt habe, den teste ich mal nicht an. Auch deshalb nicht, weil das war mir in meinem Gewichtsbereich, in dem ich mich bewege, auch nicht nötig. Du kennst dich aus damit, du hast es verwendet. Wie geht man damit vor? Wann setzt man das Ganze ein, Markus?
Also am besten, man lässt die Finger davon. Mhm. Also als Bodybuilder oder normaler Kraft-Fitness-Athlet, der nicht auf eine Plattform im Powerlifting gehen möchte, der braucht keine Kniebandagen zu verwenden. Das ist mal schön oder mal interessant, das getestet zu haben. Vielleicht hast du auch jemand dabei, der dir da ein bisschen anleiten kann. Aber ganz ehrlich, das ist einfach nur mit wahnsinnigen Schmerzen und Überwindung verbunden. Also denk jetzt nicht, diese Bandagen, die sind ungefähr so breit wie deine Handgelenksbandagen, 5 cm. Und die gehen, wenn man sie vom Reglement her nimmt, bis zu 2 Meter. Und es ist ungefähr dasselbe Material. Es ist ein wahnsinnig starkes, hartes, dehnfähiges Material. Also es ist quasi wie ein elastischer Sicherheitsgurt im Auto. Und der wird so hart überhalb und unterhalb und auf deiner Kniescheibe, entweder spiralförmig oder über Kreuz gewickelt. Du kannst nicht mehr laufen. Du brauchst so viel Gewicht auf der Stange. Also du brauchst locker das anderthalbfache Gewicht auf der Stange, um überhaupt mal in Richtung 30-40% Beugewinkel zu kommen. Und da muss ich natürlich sagen, als Bodybuilder, worum geht's hier eigentlich? Also ein Bodybuilder hat keine Notwendigkeit, das zu verwenden. Er hat dadurch keinen muskulären Effekt. Er überlädt dadurch ja auch nicht seinen Quadrizeps und seinen Beinbizeps. Klar, er könnte dann statt 150 Kilo für drei Wiederholungen, wenn er es wüsste, wie zu verwenden, 180 Kilo für 3 Wiederholungen machen. Aber das ist ja nicht nur die Eigenleistung. Also es wird dann ab dem Moment einfach nur noch eine technische Sache. Du musst dann einfach nur noch lernen, wie funktioniert die Kniebeuge mit den Bandagen, hat aber mit deinem eigentlichen Bodybuilding-Fokus auf Muskelaufbau und auch auf höhere Wiederholungszahlen eigentlich nichts damit zu tun. Wenn du jetzt ein starker Athlet bist, der einfach mal testen will, was geht da maximal noch mit diesem Equipment noch, versuche das, aber das hat normal nichts in deiner Trainingspraxis verloren, weil es ist auch einfach ekelhaft, ganz ehrlich. Also du hast hinterher Hämatome um deine Kniescheibe drumherum, das gibt richtige Blutergüsse, das tut einfach nur weh. Und also du kannst dich eher einfach mal hinstellen, nimmst daheim dir irgendein halbwegs elastisches Material, wickelst dir da mal davon 2 Meter um die Beine rum, sodass wirklich auch dein Blutzufuhr in die Wade mal einfach unterbunden ist, und da läufst du mal 20 Sekunden auf und ab und machst ein paar Körpergewichtskniebeugen. Das ist ekelhaft. Also das tut einfach nur weh. Das sind richtige Nadelstiche in der Wade. Und ich sehe keine Notwendigkeit drin, dass sich das irgendjemand antun müsste, der jetzt nicht auf eine Powerlifting-Bühne möchte und sagt, ja, ich trete mit vollem Equipment an, wo danach noch ein Kniebeugeanzug dazugehört. Mhm. Ja. Und wenn dir das Gewicht mit denen einmal abschmiert, dann hast du verloren. Das holt dir auch nicht mal dein Spotter, der dann hinter dir steht im McFit, der holt dir das nicht mehr zurück. Wenn du mit 180, 190 Kilo runtergehst mit Kniebandagen und du kippst zu weit nach vorne oder nach hinten, da macht keiner mehr was. Da bist du sofort raus aus der Bewegung. Das ist wie, als würde der Zug die Schienen verlassen. Den hebt keiner mehr rein. Das war's dann einfach. Also, ja. Und ich kenne es auch noch. Ich habe auch schon Leute gesehen, die gehen an die Beinpresse, laden sich da eine Tonne auf. Ronnie hat das auch gemacht. Ja, der hat sich vorher auch die Knie bandagiert und so weiter. Das ist einfach nur Display of Strength. Einfach nur zeigen, was kann ich maximal damit bewirken. Und klar, gut, in dem Fall mit einer Tonne auf der Beinpresse wie bei Ronnie, sorgt einfach dafür, dass dir die Kniescheibe nicht durchs Dach fliegt. Aber das muss kein Mensch machen. Da lasst mal schön die Finger davon. Das ist, schaut euch mal Tutorials auf YouTube an. Gebt ihr einfach mal ein, Kniebandagen richtig wickeln. Gebt da mal eine Schlagwortsuche ein. Hey, da brauchst du einen großen, schweren Mann, der dir die Dinger um die Knie rumwickelt. Das machst du gar nicht selber. Also wenn du die richtig gewickelt haben willst, dann brauchst du da einen richtigen Berserker, ja, der nebenher noch im SM-Studio arbeitet, der dir völlig gefühllos die Dinger rumwickelt. Und du denkst hinterher eigentlich nur, warum? Also du kannst da nicht mal mehr aus dem Stuhl, auf dem du sitzt, kannst du nicht mehr selber mehr aufstehen. Ja, das ist wie ein Gips, fühlt sich das an.
Ja, also ich habe eben auch immer diese Steifigkeit dann bei diesen Versuchen gesehen. Ja, ja, natürlich ja. Auch die Federkraft. Habe es zweimal im Studio beobachten können. Einmal hatte ich nicht den Eindruck, dass der junge Kerl weiß, was er tut, als er die gewickelt hat. Erstens waren sie viel zu kurz. Auch das muss berücksichtigt werden. Und zweitens hat er sie nicht richtig gesetzt. Ein anderes Mal, da habe ich den Martin beobachtet. Martin ist Physiotherapeut, war auch schon Gast bei Stronger Than You in einer der ersten Folgen. Und der hat als sehr großer Athlet mit über 2 Meter die Kniebandagen verwendet, als er um die 200 Kilo gebeugt hat. Kann man, denke ich, machen, aber sah für mich jetzt auch nicht wirklich so gesund aus. Muss jetzt so kleine Anmerkung am Rande, 200 habe ich auch ohne Kniebeugebandagen gebeugt, ja, also als der Rücken noch intakt war, dazu brauche ich sie tatsächlich nicht, weiß auch nicht, inwiefern für, wie du es auch erklärt hast, wenn man auf Wiederholung trainiert, für 5 bis 8, in diesem Bereich war so für mich immer das, was ich angestrebt habe, was es für einen Sinn machen soll, möglichst katapultartig zu federn, bei Rekordversuchen, dazu kommen wir aber heute noch, da steht das mit Sicherheit auf einem ganz anderen Blatt Papier. Ja, aber für den, der zu Hause trainiert, warum soll er sich diesen gesundheitlichen Risiken aussetzen, auch den Schmerzen, wohingegen der Benefit vergleichsweise gering ist?
Ja, es ist absolut so. Und wenn jetzt so ein findiger Powerlifter denkt, naja gut, damit kann ich aber die Kraftkurve meiner Übung ein bisschen verändern. Das ist dann so Richtung akkommodierter Widerstand, so wie es bei Westside der Fall ist. Ja, Mann. Dann nimm aber Ketten oder nimm Bänder oder besorg dir Weight Releaser, also Dinge, die deine Bewegung nach oben hin zum Lockout schwerer machen, Bewegung nach oben hin zum Lockout schwerer machen und nach unten hin zum exzentrischen Wendepunkt. einfacher. Das sind aber Bandagen nicht das Mittel deiner Wahl. Erstens mal für Wiederholung, für mehrere Wiederholungen eh völliger Quatsch. Und allein schon, ja, wie du sagst, die Tortur, das Handling, das ist nicht alltagstauglich, überhaupt nicht. Ja, ist auch sehr, sehr massiv anstrengend für dein Gewebe. Du hast wahnsinnig viele Ablenkungsfaktoren. Also es klingt total banal, aber allein schon, wenn du dir da mal 3-4 Haare aus dem Knie oder aus der Kniekehle mit reingewickelt hast, das Ziepen, was das verursacht, dieses nervige kleine Ziepen von irgendwelchen Härchen oder Hautfalten, die irgendwo da ein bisschen reingezogen wurden, das lenkt dich so wahnsinnig von deiner Bewegungsausführung ab. Ja, ist einfach wirklich nicht zu empfehlen. Ja, also in Abwesenheit von einem guten Coach oder erfahrenen Athleten, der dich da ein bisschen betreut und dir das vermitteln kann, aber so autodidaktisch, nur für dieses, ich möchte es mal machen oder so, ist es nicht wert, ja.
Gut. Also da denke ich, haben wir uns zu dem Thema auch mit deinem gesamten Erfahrungsschatz nochmal ausführlich geäußert, was ich auch sehr, sehr wichtig finde. Und wir haben jetzt mehrfach die Formulierung Rekordversuch, Rekorde gebraucht. Auch ein Thema, was immer wieder gefragt wird. Ich habe das mal in einer Einzelfolge bei Stronger Than You behandelt, in einer Einzelepisode. Wie gehe ich einen Rekordversuch in der Trainingsplanung an und wie läuft dann der eigentliche Tag des Rekordversuches ab? Wir nehmen mal eine der drei Kraft-Dreikampf-Disziplinen. Ich würde vorschlagen, wir setzen mal das Bankdrücken, weil es sicherlich auch sehr interessant ist. Wir haben ganz viel über Kreuzheben, Kniebeugen heute geredet. Setzen wir mal das Bankdrücken. Markus, war auch eine Frage, auch speziell eine von mir, weil ich da wieder eine sehr individuelle Ansicht habe zu diesem Thema. Ich will einen Rekordversuch machen. Sagen wir, Olaf nimmt sich vor, das 1,5-fache im Bankdrücken seines Körpergewichts zu bewältigen, was in etwa 122,5 Kilogramm entspricht derzeit. Wie plant er das im Training? Wie geht er das an? Und dann der eigentliche Tag des Versuchs, ne?
Ja gut, im Idealfall hast du dann schon eine Form von Periodisierung daraufhin ein bisschen vorgenommen. Wenn du jetzt kein Kraftathlet bist, der ohnehin so regelmäßig im schweren Dreier- und Fünferbereich trainiert, so dass man jetzt dein Nervensystem erstmal noch ein bisschen darauf vorbereiten müsste. Also wenn deine Range beim Bankdrücken immer zwischen 8 und 12 Wiederholungen liegt, dann bist du da dann zwar für Wiederholungen stark, aber du wirst schwach sein in Dreier-, Zweier- und in einer Single-Wiederholung. Das heißt, man müsste dann schon gucken, dass man da 4-6 Wochen lang dein Training ein bisschen drauf hinarbeitet. Also du beginnst natürlich erstmal mit höherem Volumen, höheren Wiederholungszahlen und das schraubt sich dann immer mehr runter, bis du dann halt in den letzten 2-3 Wochen nur noch bei Dreier- und Zweier-Wiederholungen angelangt bist. Vielleicht auch noch ein bisschen berücksichtigen. Also wenn es wirklich ein Powerlifting-konformer Rekordlift sein sollte, hast du dann auch ein bisschen mal die Pause geübt, ja, oder ist es okay, wenn es ein Touch-and-Go-Versuch ist? Also über die Ausführung, was rauskommen soll, muss man sich dann auch noch ein bisschen im Klaren sein. Wenn es ein normaler Touch-and-Go, also die Stange berührt die Brust und geht dann gleich wieder Hochversuch sein soll, ist es nicht ganz so aufwendig. Wenn es nach Regeln sein soll, sprich, du lockst aus über der Brust, wartest ein Kommando ab, gehst dann auf die Brust, wartest nochmal ein Kommando ab, drückst dann von der Brust wieder weg. Das sind natürlich Abläufe, die muss man dann im Training auch üben. Da muss einem dann einfach der Trainingspartner einfach immer Start- und Drücksignale geben. Aber wenn es ein richtiger Rekordversuch sein soll, ja, dann würde ich den auch schon mal nicht aus dem laufenden Training rausmachen. Ne? Der gibt zwar dann schon guten Aufschluss drüber, wie stark bist du jetzt, also sage ich mal zu jedem mehr oder weniger gewählten Zeitpunkt des Jahres. Ne? Aber wenn es wirklich einer sein soll, der drauf ausgelegt ist, also du magst zwar das Wort Peaking nicht, aber ja, wenn du da versuchst, einen Peak zu provozieren, dann musst du das schon ein bisschen mit einer Periodisierung einleiten. Und
also hier mag ich das Wort Peaking, ja, Markus, weil es hier zutrifft. Ich mag es nur nicht in Verbindung mit Peak Week für einen Bodybuilding-Wettkampf, ja, weil das ein Influencer-Erfindung ist.
Ja. Ja, aber also wenn du da mit einer normalen, klassischen, linearen Periodisierung arbeitest, da kannst du dann entweder mit Blöcken arbeiten oder ja, du fährst dann einfach wirklich tatsächlich linear runter und dann hast du noch so in der letzten Woche vorm oder in den letzten 2-3 Wochen vorm Wettkampf gehst du dann einfach runter. eine Woche sind es noch 3x3, dann gehst du auf 2x2, dann gehst du auf 2x1 und dann kommt dein eigentlicher Test. Du machst dann an dem
Ja.
Tag auch nichts anderes.
Unser
Du lässt dir,
ganz,
ja.
ganz kurze Unterbrechung, Markus, unser gemeinsamer Freund, der stärkste Bankdrücker aller Zeiten, Frank the Bank Fraumer, hat ja auf Viererblöcke geschworen, ne? In Vorbereitung auf solche Maximalkraftversuche. Hat er mir mal erzählt, sein großes Ding waren die Viererblöcke mit 5 Minuten Pause dazwischen.
Ja,
Ja.
da hat Frankie natürlich auch recht. Ich meine, hier gibt es jetzt natürlich auch nicht, also es gibt vieles, was man hier richtig machen kann. Und da gehören Viererblöcke mit Sicherheit auch dazu. Man darf aber auch nicht vergessen, Frankie hat mit Shirt gedrückt. Frankie hat nicht nur mit einem Single-Ply-Shirt, er hat auch mit zwei Single-Ply-Shirts oder mit Double-Ply-Shirts gedrückt. Das heißt, es wäre für sein zentrales Nervensystem zu brutal gewesen, wenn er in der Vorbereitung mit schweren Einsern und Zweiern gearbeitet hätte. Ja, also kann man sich vorstellen, wer dazu in der Lage ist, mit Shirt 300 Kilo plus zu drücken, bei einem Körpergewicht von nicht mal 100 Kilo, also übers Dreifache. Wenn du das in der Vorbereitung schon die ganze Zeit machst, dann ist dein zentrales Nervensystem am Wettkampf ausgebrannt. Das heißt, Frank hat dann auch mit Vierer Wiederholung gearbeitet, aber die waren dann entweder ein bisschen reduziert, entweder er hat sie dann raw gemacht, was dann im Vergleich dazu eine viel geringere Last ist, oder er hat Teilwiederholungen gemacht, um sich da einfach ein bisschen zu safen. Weil also so 2 Wochen vor einem oder 3 Wochen vor einem großen Versuch auf einer Messe oder auf einem Event, wo er eingeladen worden ist, da kann der nicht schon 330 im Training vorab gedrückt haben und dann nochmal 340 irgendwo sonst abliefern. Das wäre einfach too much. Ja. Aber für normalen Menschen wie dich und mich, die jetzt raw drücken, ohne Ausrüstung, ohne Bankdrückshirt, lineare Periodisierung in den letzten 1, 2, 3 Wochen runterfahren auf Dreier-, Zweier-Wiederholungen. Und dann bist du eigentlich gepiekt für einen Leistungsversuch. Das sollte eigentlich klappen. Ja. Eigentlich, ja.
Gut, jetzt wissen wir auch durch deine Ausführungen perfekt, wie wir das Zentralnervensystem bis dahin schonen, was ich sehr wichtig finde. Und jetzt der eigentliche Ablauf an dem Tag. Wie gehe ich ran? Immer wieder großer strittiger Punkt, für mich eher weniger, weil da habe ich einen super Modus gefunden, auch natürlich aus Literatur erfahren, speziell aus deiner, das nochmal bestätigt bekommen, wie man dort vorgeht. Der klassische Bankdrückversuch, auch jetzt für einen Powerbuilder oder Bodybuilder, ich will jetzt nicht unbedingt Powerlifter sagen, läuft ja folgendermaßen ab. Mit der leeren Stange 30 bis 69 Wiederholungen, dann gehen wir rauf auf 80 Kilo 9 Wiederholungen und dann wird 100 dreimal gedrückt, die Hantel hingeschmissen, nicht abgeräumt, aufgestanden und sofort der Shake getrunken. Das ist so der Klassiker, wie ich mir vorstelle. Und ich sage jetzt mal mein Schema, wie ich vorgehe, wenn ich mich auf diesen Bereich dort vorbereite. Und du kannst ja mal sagen, wo kann man die Hebel ansetzen, es noch verbessern oder äfterl es passt. Ich habe mich auf so eine ganz einfache Pyramide da beschränkt, auch bei jedem Training, bis ich oben bin beim Arbeitsgewicht. Ich beginne mit der Stange mit 6, dann mache ich 60 Kilo mit 6, dann mache ich 80 Kilo mit 5, mache 90 Kilo mit 3 und dann bin ich im Bereich meines Arbeitsgewichtes, wenn ich an dem Tag jetzt festgelegt habe, zum Beispiel wie zuletzt, 3x3 mit 115 zu drücken, mache ich noch einen Satz mit einer Wiederholung zum Reinfühlen mit den 100, um ein bisschen die Beschleunigung noch drin zu haben. Und dann geht's los. Und ich denke, anders sollte man es doch mit Sicherheit auch nicht für den Rekordversuch verwenden, oder?
Nö, ist auch völlig unangebracht. Also wenn dein Training feste Abläufe hat, was dein Aufwärmschema, was deine Wiederholungszahlen und deine Gewichte auf der Stange, macht es doch an deinem Rekordtag nicht arg viel anders. Ja, du hast dann da vielleicht noch hinten raus ein oder zwei Aufwärmsätze mehr, weil es halt insgesamt um eine höhere Maximallast geht. Und da würde ich so auch nichts dran ändern, ne? Da ist das, was du mir jetzt gerade aufgezählt hast, da ist absolut nichts daran zu bemängeln. Natürlich, je höher die Last insgesamt, umso mehr Sätze sind natürlich fällig und natürlich können auch in den unteren Bereichen dann größere Sprünge
gemacht werden. Also ein Athlet, der natürlich 180 Kilo auf der Bank drückt, der muss jetzt nicht unbedingt sich mit der Stange für einmal 8 Wiederholungen aufwärmen. Mhm. Das kann der machen, wenn er dadurch ein bisschen in die Bewegung besser reinkommt, aber es wäre jetzt nicht zwingend erforderlich, rein von der Gesamtlast her gesehen, weil das ist dann einfach eine Bewegung, die man abarbeitet, aber die bringt einem jetzt nicht allzu viel. Und kommt dann immer auch noch drauf an, hast du davor schon gebeugt oder hast du davor schon irgendwas gemacht oder machst du jetzt wirklich nur das Bankdrücken an diesem Tag? Dann kann man sich natürlich ein bisschen mehr Zeit dafür nehmen, wenn ich jetzt davor schon gebeugt habe. Ja gut, da bin ich grundsätzlich schon mal aufgewärmt, da bin ich grundsätzlich schon mal mobil. Da kann ich mein Bankdrück-Warm-up auch noch ein bisschen zusammenschröpfen, um mir da einfach noch ein bisschen die Ressourcen zu sparen. Aber ansonsten, ja, und auch vor allem Zeit lassen. Zwischen den Aufwärmsätzen immer schön Zeit lassen, da nicht durchhetzen. Ja.
Also welchen Punkt ich hier auch noch mit ansprechen möchte, weil wir ja gerade die Aufwärmpyramide hatten und auch dieses nicht durchhetzen, sich Zeit nehmen, bin jetzt davon ausgegangen, es ist die erste Übung an dem Tag, ist noch etwas anderes. Und das ist auch beim Bankdrücken, bevor ich mich hinlege. Natürlich, wir haben darüber gesprochen, jetzt nicht eine halbe bis eine Dreiviertelstunde, aber auch Mobilisation und Dehnen. Also nach meiner Auffassung gehört ganz klar das Aufwärmen der Rotatorenmanschette hier mit dazu, ja, am Kabel oder eben gegebenenfalls mit dem Gummiband immer Übung dazu. Ich mache auch noch dieses klassische mit diesem Fiberglasstab, was die Gewichtheber machen, wo man so nach vorne und weit nach hinten bis zum unteren Rücken, bis zum Gesäß mit dem Stab so rotiert mit der Schulter, breit greift, wie wenn man Klimmzüge macht, ja, einfach auch um die Gelenke in Schwung zu halten dabei. Und was ich seit einigen Wochen mit drin habe, ich dehne die Handgelenke auf, und zwar in und entgegengesetzt Druckrichtung.
Empfehlenswert.
Ja, habe ich gemerkt, ist, um das wieder zu verwenden, was Marion sagt, ist ein Gamechanger, einfach deshalb, mir tut seitdem, vorher hat mir nicht viel in Handgelenken wehgetan, aber seitdem gar nichts. Auch die Ellenbogen, der Trizeps, alles andere, was bei der Druckbewegung eine entscheidende Bedeutung hat, wird dadurch vorbelastet, aufgewärmt, frei gemacht sogar. Und wenn ich noch mehr Zeit habe, dann gehe ich tatatata mit der Terragun auf den Unterarm und auf den Trizeps und gehen wir so richtig 5 Minuten den Arm entlang. Hilft mir auch.
Ja, und normalerweise ist dein Training, das du unterm Jahr sonst absolvierst, immer die Probe für das, was du an so einem Rekordtag machen möchtest. Also nimm jetzt an deinem Rekordtag nicht, weil du denkst, das bringt jetzt nochmal ein bisschen mehr, noch eine zusätzliche Mobilisation mit rein, nochmal eine zusätzliche Aufwärmvariante, macht das, was sich die letzten Wochen und Monate auch bewährt hat. Und an so einem Rekordtag mach so wenig wie möglich und so viel wie nötig. Also reduziere dich auf das, was du absolut brauchst. Nicht mehr und nicht weniger, weil du möchtest dir schon auch ein bisschen Ressourcen sparen. Du möchtest jetzt nicht 35 Minuten durch eine Aufwärmroutine dein ganzes Feuer schon irgendwo so ein bisschen verbrennen und dein zentrales Nervensystem vor der Belastung schon zu sehr entspannen. Also es sollen alles einleitende Maßnahmen sein und nicht schon entspannungsfördernde Sachen. Also das heißt, Mobilisation, ja, dehnen in dem Sinn, nein, mach das, was dir hilft, nur durch diese eine Bewegung durchzukommen. Und das ist meistens weniger wie das, was man unterm Jahr macht. Weil eine normale Trainingseinheit, die ist viel länger, da sind noch andere Übungen und Körperpartien mit drin, da ergibt es Sinn. Aber wenn ich mich jetzt nur fürs Bankdrücken aufwärmen will, weil das ist ein... Aber wenn ich mich jetzt nur fürs Bankdrücken aufwärmen will, weil das das Einzige ist, was heute Unterkörper oder sonst irgendwo habe, lasse ich weg. Ich mache nur das, was die Bank heute erfordert. Dasselbe gilt dann fürs Kreuzheben und auch fürs Kniebeugen. Da muss ich das machen, was der Lift von mir verlangt, dass ich geschmeidig bin, dass ich reinkomme in die Bewegung, aber auch nicht mehr.
Hm. Okay, also ich finde, das haben wir auch jetzt gut und exakt abgehandelt. Ich glaube, dass das auch eine ganz gute Anleitung zu diesem Bereich ist. Ist auch das, was ich immer sage, das gilt genauso für die Diät im Bodybuilding, ja, oder für einen Wettkampftag. Mach keine Experimente, verwende keine Sachen, die du nicht vorher auch genommen hast. Und so gilt das hier auch. Das kann einem das Leben nur unnötig erschweren. Welche Frage auch kam im Zusammenhang mit Bankdrücken, und hier bietet sie sich jetzt an, Markus.
Ja.
Welche Assistenzübungen, weil wir hatten es einmal angerissen in der ersten Real Talk Folge, als wir auch auf Frankie zu sprechen kamen und sein Training auf Frank the Bank. Welche Assistenzübungen hältst du denn für wirklich wichtig? Ich will nicht sagen zwingend, ist in dem Bereich nichts, aber für wirklich wichtig, erforderlich im Bankdrücken. Ich rede jetzt nicht so von Pumpsätzen, von Pumptraining, was jeder gerne noch mit dazu macht, sondern wirklich auch Assistenzübungen, die eine Rolle spielen, die die Bankdrückleistung entscheidend verbessern können.
Genau, also jetzt geht es nicht darum, welche Übungen den Brustmuskel nochmal gezielt aufbauen. Nein, es geht darum, welche Übung verbessert dein eigentliches Bankdrücken. Und die beste Assistenzübung fürs Bankdrücken ist eigentlich, ta-ta-ta-ta, Bankdrücken. Ne? Also bevor ich jetzt mit irgendwelchen Varianten noch mit reingehe, schaue ich erstmal, dass das eigentliche Bankdrücken funktioniert. Und man kann ruhig einmal die Woche ein schweres, auf Leistungs abzielendes Bankdrücktraining absolvieren und im zweiten Training kann man mit derselben Technik, mit demselben Ablauf, aber für höhere Wiederholungszahlen auch nochmal mit dem Bankdrücken arbeiten. Und dann
sehr gut, ja.
Ja, weil nur einmal die Woche Bankdrücken zu üben und dann hoffen, dass irgendwie enges Bankdrücken, Military Press, Dips und Kurzhantelbankdrücken das dann schon richten werden, das ist es nicht, weil es geht meistens einfach darum, ein motorisches Muster zu üben in verschiedenen Wiederholungsbereichen. Das ist mal das Grundlegende. Und wenn man dann einigermaßen seine Drückkurve oder seine Stärken und Schwächen einigermaßen abschätzen kann, und so schwierig ist das nicht, also heißt, bin ich eher von der Brust weg schwach, von der Stange von der Brust wegdrücken oder habe ich eher Probleme im Lockout nach oben. Und so muss ich dann halt entweder einfach die Trizepskraft im Lockout nach oben noch ein bisschen pushen oder ich muss den unteren Bereich am konzentrischen Wendepunkt auf der Brust, muss den Bereich auf Vordermann bringen. Und auch da, bevor ich da an Kurzhanteln gehe oder an irgendwelche Spezialhanteln oder sonst irgendwas, mache ich das auch mit dem Bankdrücken. Das heißt, ich mache entweder Bankdrücken vom Pin ab mittlerer Höhe nach oben für meinen Lockout oder ich mache extra langes pausiertes Bankdrücken auf der Brust mit 3-4 Sekunden Ablage auf der Brust, um vom absoluten Totpunkt hochzudrücken. Und diese Übung, die würde ich erstmal ausreizen und dann alles andere kann man noch drumherum bauen.
Ja. Also ich weiß ja, ich hatte das auch mal geschildert mit den im Zusammenhang mit dem Exklusivbericht zur Wettkampfvorbereitung GmbF Deutsche Meisterschaft. Zweimal die Woche habe ich gemacht Push-Beine-Pull mit einem Tag Pause dazwischen. Und die jeweils erste Serie, so wie ich es mal nennen, für Push-Pull-Beine war immer schwer. Ja, also das war eine, die irgendwo im Bereich Beine, es gibt bei mir einen signifikanten Unterschied, wie sie ansprechen, die irgendwo im Bereich zwischen 3 und 6 lag, außer bei den Beinen, war es manchmal ein bisschen mehr. Die habe ich schwerer trainiert, aber auch nicht mit diesem hohen Volumen. Und dann gab es die zweite Serie, die ich dann mal einteilen würde in B-Variante. Und da habe ich mit mehr Volumen trainiert und auch mit einer höheren Wiederholungszahl, die dann wirklich zwischen 8 und 15 lag. Und damit bin ich tatsächlich sehr, sehr gut auch gefahren, was das Ganze anging. Ich hatte dir das mal gesagt, hatten wir in einem der Podcasts mal rausgestellt, wo du meintest, dann hast du wirklich einiges richtig gemacht. Das hat mich in die Lage gebracht, dass ich mit 10 Kilo Körpergewicht weniger, sogar fast 12, heute die gleichen Kraftwerte habe wie vor einigen Jahren mit 93, 94 Kilo. Mhm. Es geht nicht mehr weiter nach oben. Also ich glaube auch die Erwartungen mit knapp 53 und knapp 82 Kilo Körpergewicht, mehr als 120 als naturaler drücken zu wollen, die sollte man einfach auch mal vergessen. Ja. Aber es geht ja darum, was hat funktioniert. Und das ist eine Geschichte, die tatsächlich funktioniert hat. Das muss man sagen. Ja.
Ja, das macht Sinn, das glaube ich dir. Letztendlich muss man beim, es ist egal, jetzt nehmen wir es wie an dem aufgestellten Beispiel des Bankdrückens, muss man das in drei Bereiche muss man das unterteilen. Du hast dein eigentliches Bankdrücken mit der Technik, die für dich den optimalsten Output ergibt. Ne? Das ist auch eine individuelle Sache. Ich arbeite mit einer ziemlich starken Brücke. Ich greife maximal weit und so weiter. Das ist bei anderen Leuten ein bisschen anders getimt. Alles okay. Das ist deine Basis. Diese Technik, die musst du verinnerlichen. Wenn ich dich nachts um 4 raushol und leg 80 Kilo auf die Stange, ich klemm dich drunter, das Ding läuft. Ja, also über diese Technik solltest du nicht mehr viel nachdenken müssen. Und das geht einfach nur durch Üben, üben, üben. Ne? Also du kannst nicht einmal die Woche, gerade auch als Anfänger, du kannst nicht einmal die Woche anständiges Bankdrücken machen und glauben, dass das dir dann in Fleisch und Blut übergeht, diese Übung. Das funktioniert nicht. Und das, was dann immer viele verwechseln, diese Übungen, die Fleisch aufbauen, natürlich, die brauchst du auch. Ich meine, wenn du jetzt am Anfang stehst, bist noch ein bisschen schmal auf der Brust, vom reinen Bankdrücken selber, gerade wie ich, breiter Griff, starke Brücke, da ist die muskuläre Beteiligung in meiner Brust, da ist nicht viel davon da. Also von der, mit dieser Übung oder mit dieser Variante des Bankdrückens baue ich jetzt keine wahnsinnig flächige Brust auf. Da kommen dann eher die Assistenzübungen ins Spiel. Da mache ich Schrägbankdrücken mit der Kurzhantel, mit der Langhantel. Eben alles, was eine größere Range hat, was mehr Muskelfasern aktiviert, was mehr den Kurs auf Hypertrophie setzt. Auch gut. Und die dritte Übung oder die dritte Variante oder der dritte Bereich sind noch diese ergänzenden Übungen, die einen Ausgleich schaffen sollen. Na, wenn ich viel drücke, muss ich auch mit einem gewissen Anteil ziehen. Ich muss gucken, dass die hintere Schulter einigermaßen im Verhältnis steht, damit keine asymmetrischen oder Fehlbelastungen sich einschleichen. Ne? Also wer einfach viel drückt, muss auch mit einem gewissen Anteil ziehen, muss sich um seine Rotatoren kümmern, muss sich um seinen oberen Rücken kümmern, weil sonst hast du keine Basis, von der du aus drücken kannst und keinen Gegendruck erzielen kannst. Aber reines Latziehen oder Facepulls oder solche Sachen, hey, die machen dein Bankdrücken nicht stärker. Auch wenn dir das im Internet ein Haufen Leute weiß machen wollen. Irgendwelche fancy Rotatorenbewegungen oder sowas, auch wenn die George Halbert persönlich gemacht hat, ja, mit seinen Halbert Races, der hat schon 300 auf der Bank gedrückt, bis er die Übung entwickelt hat. Das war für ihn dann einfach nur noch eine Sache, um seine Karriere zu verlängern. Aber von sowas wirst du nicht der Bankdrücker. Du musst Bankdrücken und da musst du noch clever sein, vernünftige Sachen zu machen, die das Ganze langfristig noch begünstigen. Aber wie gesagt, von dem ganzen Schnickschnackzeugs drumherum, da wirst du nicht arg viel besser. Da kommen dann immer im Netz so Sachen wie, ja, da braucht man immer so eine 1:1 Ratio von Druck zu Zugbewegung und so weiter. Ja, wenn du Disbalancen vermeiden möchtest, ja, wenn du nur die Spiegelmuskulatur entwickelst und die auf deiner Posterioren auf deiner Körperrückseite vernachlässigst, dann wirst du kein ganzheitlicher, gesunder, langfristig erfolgreicher Athlet sein. Aber mit deinem Bankdrücken selber hat es das erstmal nichts zu tun. Ja, schaut euch die mittleren oder unteren Gewichtsklassen auf YouTube mal an, im Bankdrücken auf internationaler Ebene. Da kommen kleine Menschen, egal ob Männlein oder Weiblein, da kommen kleine Menschen, die haben keinen wahnsinnig breiten Rücken oder breite Schultern. Die können einfach nur gut Bankdrücken. Ja, ja, aber das mit ihrem zweieinhalbfachen Körpergewicht.
Das können sie und ich sag eben auch immer wieder, nicht jeder kann das, nicht jeder ist dafür geeignet, aber jeder kann sich verbessern. Das ist der wichtige Punkt. Und dieses ganze Gerede da, wenn es zu wissenschaftlich gemacht wird, nicht wissenschaftlich basiert wie bei dir, mein Lieber, wenn es zu wissenschaftlich gemacht wird und dann fließt dieses Bro-Science mit ein, à la Latzug, Reverse, gedreht mit grünen Socken, also sprich die hydrokontaktivierte Kondistribution kann nur bei einer irregulären Tetraierung funktionieren, also wirklich Zeugs, was keinen Sinn ergibt, sag ich, leg dich hin und drück, ja. Der Markus Rühl hat noch was anderes verwendet und da hat er einfach recht gehabt. Ne? Der hat mal gesagt, leg dich hin und drück, du Arschloch. Und das, da ist halt auch einfach was dran. Und wenn ich zweimal in der Woche da arbeite, mit unterschiedlichen Belastungssequenzen, werde ich sicherlich Erfolg haben. Und es gibt aber auch Möglichkeiten, wie man an sich steigert, das weiß man auch. Und hier noch eine kurze Anekdote. Ich hatte mir mal vorgenommen, zu Zeiten, als ich off regelmäßig off-season zwischen 93 und 95 Kilo hatte, 100 Kilo 20 Wiederholungen mit einem Mal zu machen, in einem Ritt. Habe mir dann eingebildet, mit einem Mal in der Woche, weil ich ja auch hier den fetten Bodybuilding-Split als Fünfer hatte, einmal in der Woche 5 mal 8 mit 100 würde ausreichen, um mich dort in diesen Bereich reinzubringen. Weit gefehlt. Ich habe es zweimal versucht mit den 20 Wiederholungen mit 100 Kilo und ich habe jeweils nur 14 geschafft. Ja, war damals schon für mich auch so, du bist halt einfach auch ausdauermäßig am Rand und man sieht, der Bereich wird sich einfach nur durch häufigeres, ich sag nicht durch mehr Training, sondern durch häufigeres Training einer bestimmten Übung verbessern.
Ja, das ist ja so. Und wenn man dann die 100 für 20 machen möchte, da möchte man ja nur den Wert schaffen. Ja, da geht's ja rein nur um eine quantitative Leistung, die man vollbringen möchte. Da ist ja die Kontraktion selber ist relativ egal. 5x8, wo ich aus jeder Wiederholung das Maximum an Kontraktion und so weiter versuche rauszukitzeln. In der Summe gerechnet müsstest du dadurch eigentlich dich ganz gut rantasten können an die 1x20, wenn du da,
ja.
Genau, wenn du die Pausenzeiten noch ein bisschen manipulierst und so weiter, ne, dann würde das schon einigermaßen Sinn machen. Aber diese quantifizierbare Größe von 100 Wiederholungen, die müssen so ausgeführt werden, dass der muskuläre Reiz so niedrig wie möglich ist, dass das nur eine rein mechanische Sache ist, ne? Also alle Liegestütz, Weltrekorde und so weiter, wenn denen schon nach den ersten 200 Wiederholungen die Brust pumpen würde, dann würde das alles nicht funktionieren, ne? Dann ist die Laktatbildung einfach zu hoch und dann wird das abgebrochen, dann tut das nicht mehr. Und gegen das muss man dann eigentlich ja dann ankämpfen. Und deswegen, ja, kann das ganz gut sein, dass trotz einer gewissenhaften Vorbereitung da nach 14, 15 Wiederholungen vielleicht schon Schluss war.
Ja, und zwar.
Du hast die Wiederholung zu gut gemacht. Du hast die zu gut gemacht, Olaf, wahrscheinlich.
Ja, möglich. Ja. Ich schick dir das mal. Also sie waren jetzt nicht mit Pause unten, aber sie waren mit leichtem Touché der Brust. Ja.
Ja.
Und ich bin also wirklich bis ganz runter gegangen. Und was ich aber in der Zeit erreicht habe, weil ich immerhin einige Monate daraufhin gearbeitet habe. Und du musst ja auch erstmal 14 Stück dann hinkriegen am Ende. Ich habe die Brust gut aufgebaut in der Zeit, weil ich so viel experimentiert habe mit der richtigen Griffbreite, ja, mit dem richtigen Griff an sich. Ich hatte zu der Zeit meinen Griff umgestellt von komplett rumgreifen mit dem Daumen auf Kamikaze-Griff, weil ich herausgefunden habe, das ist schwer. Ich musste böse Abstriche zunächst beim Gewicht machen, bis ich wieder das hatte, was ich schon mal an Gewicht gedrückt habe. Aber es hat mir sehr genützt und es hat mir sehr geholfen, muss ich ganz klar sagen, ja.
Du hättest halt das Bankdrücken da mehr wie ein Powerlifter trainieren müssen und weniger wie ein Bodybuilder, weil der Bodybuilder einfach zu qualitative Wiederholungen macht hinsichtlich Muskelkontraktion und der Powerlifter, der weiß, wie man 5er Wiederholungen machen kann, ohne sich muskulär groß zu verausgaben, sondern dass es rein mechanisch eine schöne, saubere Wiederholung ist, aber hinterher nicht aufsteht und sagt, oh, jetzt pumpt mir aber der Quatsch schon ganz ordentlich. Nee, das ist ihm da relativ wurscht, das macht er dann in seinem Ergänzungstraining, was er dann noch so machen müsste für den Unterkörper.
Ja, nur Ronnie Coleman konnte beides nicht richtig. Die komplette Kontraktion und im submaximalen Bereich, ne? Es waren zwar wahnsinnige Lasten, die der Mensch da bewegt hat, aber mit was für einer Ausführung. Da war es irgendwie, wir haben ja darüber auch schon gesprochen, Markus, da war es ja auch irgendwie folgerichtig, dass da mal irgendwas im Gebäck knattern wird in späteren Jahren, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also, ja, ich meine, da ist keiner frei von, selbst die Großen im Powerlifting wie Ed Cohn oder Kirk Kowalski, ja, die haben auch teilweise zu früh Richtung Wettkampf mal noch eine schwere Zweier oder Dreier gemacht und haben sich dadurch ihr Peaking ein bisschen ruiniert, aber sie konnten es halt auch einfach nicht lassen. Aber das ist halt auch so, da war es dann zwar schon technisch eine saubere Kniebeuge, aber die Verschleißrate ist dann trotzdem einfach wahnsinnig hoch, wenn man sich dann in dieser Gewichtsrange befindet und du da einfach mit 360, 380 Kilo nur mit Kniebandagen, noch nicht mal mit Kniebeugeanzug, Dreierwiederholungen machst, das ist einfach ein brutaler Impact. Und ganz ehrlich, Olaf, ab einem gewissen Punkt ist auch völlig wurscht, was für eine Technik du verwendest, wenn sie einigermaßen im Rahmen ist. Verschleiß ist einfach Verschleiß, Gelenke, Sehnen, Bänder werden immer in Mitleidenschaft gezogen. Natürlich mit einer völlig verkrüppelten Technik dann noch immer ein bisschen höher vom Risiko. Aber selbst das, wenn du immer scheiße trainierst von der Ausführung, da gewöhnt sich dein Körper auch dran. Machst dann das Ganze vielleicht nicht 20 Jahre, aber du kannst es dann 10 Jahre lang doch schon auf einem ganz guten Niveau durchziehen. Sieht man immer bei so Phänomenen, die mit einem krassen Rundrücken Kreuz heben können, ohne dass ihnen das scheinbar was ausmacht. Ja, bestes Beispiel war dafür auch Konstantin Konstantinov, der ja auch im Raw-Bereich 400 plus gezogen hat mit einem Rundrücken oben. Das ist nicht zur Nachahmung empfohlen. Aber es geht, es geht. Also dein Körper gewöhnt sich wahnsinnig gut an Fehlbelastung und kann das richtig gut kompensieren. Wenn du dann anatomisch noch so ein bisschen special bist oder so, was deine Sehnenansätze und deine Bänder betrifft, ja. Aber deswegen orientier dich da nie, was eine Technik betrifft, an irgendwelchen Größen aus dem Sport. Also weder im Bodybuilding noch im Powerlifting. Also du würdest jetzt ja auch keinem Anfänger im Bodybuilding als Schulungsvideos die Videos von Ronnie, von Branch Warren und von Johnny Jackson irgendwie geben. Ne? Das ist zwar brachial intensiv und als Motivation gut geeignet, aber ganz ehrlich, das ist eigentlich so die dunkle Form des Trainings. Das solltest du eigentlich jemanden vor den ersten 5 Trainingsjahren eigentlich gar nicht zeigen.
Nee, ne? So, weil damit er einschätzen kann, der sollte sich bevor er sich sowas anguckt, mindestens einmal selber wehgetan haben im Training. Ja. Denn dann weiß er, was da passiert. Also wenn ich jemanden eine Übungsausführung im Bodybuilding von einem populären, bekannten Bodybuilder zeigen würde, wäre immer meine erste Wahl Manuel Bauer und Ronnie Rockel. Weil die auch mit schweren Gewichten sehr sauber trainiert haben. Auch gerade die Auffassung von Manu heute bezüglich schweren Gewichts eine sehr, sehr interessante ist, wie er da auch rangeht. Und das muss man schon auch sehen. Und das denke ich, da gibt's auch Leute, die's gerade immer sehr, sehr sauber gemacht haben. Ja, die gibt es. Ja.
Ja. Ja, und ich meine, klar, natürlich, jetzt achtet man nicht mehr so sehr auf die Darstellung vor 10, 15 Jahren. Da gab es diese Trainings-DVDs der IFBB Pros. Und hey, ganz ehrlich, da wollte ich natürlich schon die schweren Wahnsinnstrainingseinheiten sehen. Also wenn jetzt ein Dennis James da einfach nur mit so ein bisschen 2 Scheiben pro Seite rumpumpt, ist es zwar rein ästhetisch von seiner, je nachdem, wo er gerade in seiner Vorbereitung steht, zwar schön anzugucken, aber das ist nicht das, wofür ich bezahlt habe. Also ich möchte dann da schon wirklich abgefahrene Sachen sehen. Ich möchte da Branch Warren sehen, wie er so ein ganz komisches sitzendes Military Press mit 180, 200 Kilo macht, mit einer gefühlten Range von 25 Zentimeter. Das möchte ich sehen. Aber daran sollte ich mich nicht orientieren. Ja, nee. Aber
nee, das mit Sicherheit nicht. Und es gibt genügend Beispiele und auch Aussagen in dem Bereich, die auch wiederum positiv sind. Ja, also das von Ronnie Coleman hat seins, gerade mit den Leistungen und der Erfolg, hat ihm in der Zeit recht gegeben. Er ist der beste Bodybuilder aller Zeiten, Punkt. Aber es gibt auch Leute, die haben 8 Mr. O-Siege, die gesagt haben, stimulieren und nicht zerstören. Und die sind heute super gesund. Und das ist Lee Haney, ja, auch ein sehr ästhetischer und weit über 100 Kilo Athlet in seiner Prime. Ja, und guckst du dir an, alle, die danach gekommen sind und so extrem auf Verschleiß trainiert haben, die haben auch ihre Probleme bekommen. Dorian Yates mit Glück, ja, mit Glück nur mit 2 Trizeps abrissen. Ja, und das sind dann eben auch so Geschichten. Gut, da kommen wir jetzt in den Bereich rein. Da können wir sicherlich auch noch über Trainingstechnik und Ausführung mal simulieren. Für die heutige Episode haben wir jetzt die Zielgerade erreicht. Ich darf für Real Talk Number 4 etwas ganz Spannendes ankündigen. Markus wird uns über die Idee zu White Hand Powerlifting und dann, wie es umgesetzt wurde, berichten. Das wird den wesentlichen Kern unserer Folge Nummer 4 einnehmen und auch auf den Wunsch unsere Hörerinnen und Hörer, in Absprache mit Markus vor Beginn dieser Aufnahme darf ich euch sagen und versprechen, der Real Talk mit Markus Beuter bei Stronger Than You wird fortgesetzt. Ich bedanke mich bei dir, Markus.
Auch ebenso, herzlich gern.
Ja. Ja. Und auf bald, es ist ja immer wirklich bei uns auf ganz bald. Ich wünsche dir eine gute Zeit, allen Hörerinnen und Hörer von Stronger Than You ebenso. Lasst uns Feedback da, stellt Fragen, liked uns, abonniert uns. Wenn ihr spezielle Themen hier zum Real Talk loswerden wollt, gerne an Markus Beuter über Instagram oder mich, Stronger Than You Podcast, mann.olaf. Wie immer natürlich auch und sehr beliebt, personal-trainer@gmx.eu. Da kommen die meisten Fragen, kommt immer mal wieder was rein, plätschert immer mal wieder was rein. Und natürlich auch über 0173 77 39 230 WhatsApp könnt ihr Sprachnachrichten oder auch geschriebene Nachrichten hinterlassen, wenn ihr etwas wissen wollt und Fragen und Anregungen habt. Markus, eine Sache noch am Rande. Ich wurde gebeten, dass wir in einer der nächsten Folgen, und ich glaube, das bietet sich bei White Hand Powerlifting an, auch nochmal auf dein Buch eingehen. Hat man mich extra gebeten, weil es noch einige Fragen gab, die sich aus der ersten ergeben haben. Die habe ich jetzt gesammelt und ich denke, das tun wir gerne, oder?
Finde ich einen absoluten Service an die Zuhörerschaft. Herzlich gerne, machen wir natürlich.
Ja, also Markus, tschüss, bis bald und auch an alle da draußen. Bleibt gesund, euer Olaf.